Verbrechen und Kriminalität. Diese Themen faszinieren die Menschheit seit Anbeginn der Zeit. Wir wollen zusammen die Wissenschaft hinter dem Verbrechen, seine Aufklärung und Bekämpfung erkunden. Taucht ein in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik. Mit Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeioberkommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens, aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung und Verbrechensbekämpfung. Dieser Podcast wird offiziell unterstützt vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Und das hier ist mal wieder der Teil 2 einer Folge, die bereits online ist. Und zwar der Teil 2 von Folge 29, die ich zum Thema Rettungsdienst mit Luis Teichmann aufgenommen habe. aka 5 Sprechwunsch auf Instagram, TikTok, YouTube und wer weiß nicht noch wo. Die meisten von euch dürften Luis wahrscheinlich kennen. Und die Folge ist so lang geworden, als ich mich mit ihm zusammengesetzt habe, dass ich gedacht habe, das Ganze kann ich auch mal wieder auf 2 Folgen aufteilen. Und in der ersten Folge haben wir tatsächlich über ganz viele verschiedene Themen schon gesprochen, beispielsweise darüber, was typische Fehler von Polizei im Umgang mit Rettungsdienst sind oder auch andersrum. Und auch, was das alles vielleicht mit so einer modernen Fehlerkultur zu tun hat, warum wir da als Behörden auch noch vielleicht so ein bisschen hinterherhinken, zumindest in vielen Teilen, und haben unter anderem auch um den tragischen Fall Lönne gesprochen, über belastende Einsätze, auch ein bisschen über Luis selbst und seinen Werdegang, über was er zum Beispiel gerade promoviert in Aachen. Falls ihr also die erste Folge noch nicht gehört haben solltet, dann solltet ihr euch definitiv die vor dieser Folge hier nochmal anhören, denn dann habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Kontext zu dem Ganzen, aber der Hauptgrund ist natürlich, dass der erste Teil hiervon eine unglaublich gute Folge ist. Ja, und deswegen wünsche ich euch jetzt auch viel Spaß mit dem mindestens genauso guten zweiten Teil. Podcast ab.
Und es reichte eben nicht, einfach nur ein Fahrzeug zu nehmen, draufzuschreiben, Supervision, oder auf eine Weste zu schreiben, Supervision, und dann ist automatisch Supervision drin. Das ist wirklich ein sehr, sehr langer Weg.
Ja, also wenn du ihn einzelnen fragen würdest bei der Polizei in NRW, dann wird er das wahrscheinlich von sich behaupten, dass er genau diese Person ist. Aber
ja, okay, das ist natürlich schon schwierig dann.
Wenn du alle anderen fragst, dann wahrscheinlich wieder nicht. Ich fand das lustig, dass du gerade sagtest, da hat die Polizei NRW dem Rettungsdienstwesen so ein bisschen was voraus. Ich glaube, der meistgesagte Spruch bei der Polizei NRW ist, von Behörde zu Behörde unterschiedlich.
Oh.
Also, ja, es ist jetzt nicht ganz so schlimm, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, wie es bei euch in Anführungsstrichen läuft. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass man sich überlegen muss, jedes Bundesland hat eine eigene Polizei. Das ist ja auch von vielen, wenn ich das immer so höre, ja, aber bei der Polizei ist das doch so und so. Es gibt nicht die Polizei, sondern es gibt zumindest mal 17 verschiedene Polizeien, wenn du die Bundespolizei noch mitrechnest. Und also innerhalb dieser Polizeien gibt es dann natürlich auch nochmal wieder ganz viele verschiedene Bereiche. Die Kripo arbeitet ganz anders, auch wenn es die gleiche Polizei in NRW ist. Die Kripo NRW arbeitet anders als der Streifendienst in NRW. Und dann auch noch jede Behörde natürlich ein bisschen unterschiedlich. Was grundsätzlich ja auch nicht immer verkehrt ist, weil es gibt natürlich auch in einer ganz kleinen Landratsbehörde, mitten im Sauerland beispielsweise, andere Notwendigkeiten und andere Faktoren, die die Arbeit beeinflussen, als jetzt in Köln. Ne, sagen wir jetzt zum Beispiel mal Köln, größte Behörde, Olpe, kleinste Behörde. Man arbeitet da anders. Und das ist auch okay, das muss auch so sein. Aber grundsätzlich sollte es natürlich einen gemeinsamen Standard geben. Deswegen auch nochmal meine Frage, weil es mich jetzt bei dem Thema interessiert. Wie ist das denn eigentlich aufgegliedert? Also bei der Polizei ist es natürlich so, wie gesagt, wir haben eine Landespolizei NRW, dann haben wir da 48 verschiedene Behörden und jede Behörde hat natürlich dann verschiedene Wachen und da fahren halt dann die verschiedenen Streifenwagen raus. Also grundsätzlich sind alle Teil der einen Polizei. Jetzt habe ich das beim Rettungsdienst auch schon öfter mal gesehen. Es gibt welche, die sind von den Kommunen, von den Gemeinden, also die sind ja so immer angegliedert, Feuerwehr zumindest, an die Stadt, an die Gemeinde. Und dann gibt es aber auch irgendwie so private Träger. Wenn ich dann zum Beispiel gesehen habe, dass auf irgendwelchen Rettungsdienst, also auf irgendwelchen Rettungswagen, RTWs, beispielsweise Falk draufsteht und dann mal gefragt habe, er ist ein privater Träger. Könnte bei der Polizei so natürlich nicht geben, dass jetzt irgendjemand sagt, ich habe jetzt eine eigene Polizei aufgebaut und die unterstützt jetzt die Polizei in Dortmund mit den eigenen Streifenwagen und den eigenen Polizisten. Wie ist das so grundsätzlich aufgebaut? Gibt es da überhaupt irgendwie was, was man pauschal sagen kann?
Ja, also man, das ist schon relativ einfach, wenn man das System durchschaut. Man kann sich eigentlich sagen, auf Rettungsdienst hat keiner Lust. Deshalb eigentlich ist der Bund ist deshalb schon mal gar nicht zuständig, sondern es gibt Landesrettungsdienstgesetze. Die Länder haben aber auch keinen Bock, das selber zu machen, wie zum Beispiel der Polizei. Deshalb brechen sie das wiederum runter in NRW an die Kreise und kreisfreien Städte. Die sind Träger des Rettungsdienstes, die haben aber auch keinen Bock, das zu machen. Deshalb sagen wir, okay, gut, komm. Also in Städten, wo es eine Berufsfeuerwehr gibt, darf dann immer die Berufsfeuerwehr quasi, wird damit beauftragt. Die hat aber auch keine Lust, das zu machen. Deshalb schreibt sie dann wiederum Rettungsdienstleistungen aus, worauf sich dann wiederum kirchliche oder private Träger bewerben können.
Kirchliche Träger wäre dann sowas wie Deutsches Rotes Kreuz Johanniter,
so Hilfsorganisationen. Und deshalb ergibt sich dieses komplette Chaos im Rettungsdienst. Und du sagst, es gibt nicht die Polizei, es gibt auch nicht den Rettungsdienst. Es gibt in NRW 52 Rettungsdienstbereiche, die es alle anders machen, verschiedene Leitstellen.
Örtliche Bereiche jetzt dann.
Genau, ja. Weil es 52 Kreise und Kreisfreistädte gibt. Und es läuft überall anders. Und das ist so ein bisschen natürlich auch das Problem oder ein Problem. Es will aber auch keiner irgendwie abgeben. Man kann sich jetzt zumindest schon mal so ein bisschen darauf einigen, dass man so standardisiert Patienten versorgt. Aber so ganz auch noch nicht. Es ist trotzdem noch so, der Herzinfarkt oder die Reanimation in Aachen wird anders versorgt als die in Köln. Da sind wir gerade 50 Kilometer zwischen. Und natürlich ganz andere Fahrzeugflotten. Die einen arbeiten so, die anderen haben Telenotarzt-Systeme, die nächsten haben dies. Es ist im Prinzip, weil du das vorhin sagtest, so, als würde man sagen, als Polizei, okay, ja gut, Landespolizei, wir haben nicht so viele Leute, wir leisten uns das pro Wache, einen Streifenwagen zu besetzen. Und die anderen 3, 4, das schreiben wir auf, da können sich dann halt Sicherheitsdienste drauf bewerben oder sonst irgendwas. Und die besetzen dann die Streifenwagen. Also es gibt dann so einen Streifenwagen, da ist dann noch wirklich Landespolizei drauf, die sind bei den Landangestellten und die anderen Streifenwagen ist halt Sicherheitsdienst. Und sind dann auch noch mit dabei, irgendwie so unter der Polizei, aber nicht so richtig. Das ist so die Praxis.
Ist denn dann zumindest die Ausbildung von den Personen, die da drauf sitzen, vereinheitlicht? Oder kann man davon ausgehen, zum Beispiel, wenn jemand jetzt als Rettungssanitäter ausgebildet ist, die haben alle genau die gleiche Qualifizierung oder dann, ich glaube, die nächste Stufe wäre ja Notfallsanitäter, so wie ich das zumindest mitbekommen habe. Und ich weiß nicht, was es dann darüber noch gibt.
Der außer, Notarzt.
Ja, Notarzt, gut, dann muss man natürlich, das ist ja schon eine ganz weite Stufe drüber, irgendwie auch mit anderen
Oh wei, das ist, da gibt es gerade einen Berufskampf zwischen Notfallsanitätern, also nicht ärztlichem Rettungsfachpersonal und Notärzten. Insofern, ob das jetzt eine weite Stufe drüber ist, auch fachlich, sei jetzt einfach mal dahingestellt. Aber ja, man muss das für Medizin studieren. Meine,
genau, Facharzt, das war eigentlich eher so von dem offiziellen Ausbildungsstatus.
Ausbildungsweg, ja. Aber nee, da konnte man sich drauf einigen. Also Notfallsanitätergesetz ist Bundesgesetzgebung. Das ist sogar also bundeseinheitlich. Und Rettungssanitäter ist Landesgesetzgebung. Da gibt es vereinzelt zwischen den Ländern abweichend, aber jeder Rettungssanitäter in NRW wird gleich ausgebildet. Und auch auf jedem Rettungswagen und auf jedem Notfallkrankentransportwagen oder Akuttransportwagen und auf jedem Krankentransportwagen, wie es auch immer alles heißt, sitzen auf jeden Fall immer überall die gleichen Fahrzeugbesatzungen. Und zumindest da kann man sich drauf einigen, ja.
Was ist denn der Unterschied zwischen Rettungssani und Notfallsani?
Die Ausbildungslänge kann man im Groben und Ganzen sagen. Also Rettungsdienst, muss man sagen, ist ja eigentlich, in Österreich ist es noch so, in Deutschland mittlerweile ist zunehmend professionalisiert, aber früher war Rettungsdienst so das Ding der Zivildiener. Und deshalb brauchte man im Prinzip eine Qualifikation, die man relativ schnell erreichen kann, weil man ja nur ein Jahr Zeit hat und die einen aber ausreichend befähigt, dann irgendwie schon was zu machen. Das ist der Rettungssanitäter, ist in, glaube ich, 4 Monaten, wenn man es durchzieht, abzuleisten. Also das ist wirklich dann der Notfallsanitäter in super klein und komplettem Turbodurchlauf. Und da muss man dann auch ehrlicherweise sagen, da können angehende Ärzte bei rauskommen, aber da gibt es ein extremes Gefälle. Da kann dann auch rauskommen, irgendwie, ich habe nichts so wirklich behalten von dem, was ich da gelernt habe. Ich habe mich irgendwie durchgemogelt. Muss man ehrlicherweise, so viel Selbstkritik muss erlaubt sein. Also das ist so ein bisschen so eine Blackbox. Insbesondere, wenn man sich überlegt, ihr habt ja ein Fahrsicherheitstraining, dass die Leute teilweise dann nach 4 Monaten Ausbildung auf einem Fahrzeug sitzen und mit Blaulicht durch die Stadt fahren mit 18. Also mutig teilweise. Genau, das ist dann der Rettungssanitäter. Und dann war auch historisch geprägt, dass man sich dachte, okay, jetzt muss man ja schnell aber irgendwie noch die nächste Stufe abdecken können. Und deshalb gab es den Rettungsassistenten. Und man konnte verkürzt, wenn man schon Rettungssanitäter war, 1 Jahr verkürzt den Rettungsassistenten machen, war dann Rettungsassistent nach 1 Jahr und musste dann nur noch Stunden sammeln. Dann war man Rettungsassistent in Praxis. Und wenn man diese Stunden hatte, dann war man Rettungsassistent. Dann dachte man sich, okay, aber es ist immer so eine rechtliche Grauzone gewesen. Wann darf der, was darf nicht? Das hieß dann Notkompetenz. Und man wollte quasi mal Fakten schaffen. Deshalb hat man ein richtiges Berufsbild geschaffen. dreijährige Berufsausbildung. Das ist jetzt der Notfallsanitäter, der wirklich dann ausführlich auf Inhalte abgebildet wird. Das ist dann wirklich so der Rettungsassistent. Ich konnte mich jetzt anmelden, auch beim Rettungsamt. Ich kann mich anmelden, Geld auf den Tisch legen, dann werde ich das. Dafür brauche ich wirklich eine Ausbildungsstelle, die mir dann auch, das wird über die Kostenträger finanziert, die dann auch Geld zahlt und so weiter und so fort für den Notfallsanitäter. Und es gibt viele Altrettungsassistenten, weil man braucht ja dann plötzlich Notfallsanitäter. Die konnten sich dann über eine Prüfung eine kleine umschreiben lassen zum Notfallsanitäter. Und jetzt so, das ist eigentlich krass, wie jung dieses Berufsbild ist. Das wurde 2014, sind die ersten Notfallsanitäterkurse gestartet. Wir haben es jetzt 2025. Ach, krass,
das ist aber auch gar nicht so lange her, ne?
Genau, und nach drei Jahren, also 2017 waren die ersten Notfallsanitäter fertig. Das bedeutet, wir sind quasi gerade wir haben noch gar nicht mal 10 Jahrgänge fertig. So jung ist dieses Berufsbild. Und genau, da gibt es in der Regel so pro Leistungserbringer 5 Auszubildende. Das heißt, wir zum Beispiel bei Falk, wir haben...
Ja, du bist auch bei Falk.
Genau, ja. Wir haben 3 Lehrjahre und somit 15 Auszubildende bei uns. Und jedes Jahr werden 5 fertig. Mehr Stellen kriegt man zum Beispiel dann über die Kostenträger, die Krankenkassen nicht finanziert. Und der Notfallsanitäter ist dann im Prinzip so... Also ich sage immer den Rettungssanitätern, wenn ich da sitze, ich sage, Leute, ihr werdet zwar schnell Geld verdienen mit dem Rettungssanitäter, aber guckt, dass ihr euch sofort auf eine Ausbildung bewerbt, wenn ihr wirklich lange im Rettungsdienst bleiben wollt, weil nur dann habt ihr die Berufsausbildung. Sobald diese finanzielle Abhängigkeit sich entwickelt, sagt ihr dann, oh nee, jetzt 3 Jahre Ausbildung verdiene ich ja nur noch so 500 Euro im Monat, 600 Euro im Monat, das kann ich mir gar nicht leisten. Dann bleibe ich lieber Rettungssanitäter, das sollte nicht das Ziel sein. Oder geht halt studieren. Und genau, das ist dann der Notfallsanitäter, der darf dann auch zum Beispiel auf einen Hubschrauber gehen oder so. Da sind auch nur Notfallsanitäter und Notärzte. Und der ist dann quasi dazu befugt, auch gewisse Maßnahmen durchzuführen, Medikamente zu geben. Auch da gibt es immer wieder Diskussionen, was jetzt und wie viel wirklich und keine Ahnung was. Es ist immer nach wie vor noch ein doch sehr ärztlich geprägter und indoktrinierte Branche, dieser Rettungsdienst. Und das sind im Prinzip so die Dinge, die es gibt, den Rettungssanitäter und den Notfallsanitäter, die meist zusammen dann auf dem Rettungswagen unterwegs sind.
Okay, das wollte ich gerade fragen. Also es muss nicht immer ein Notfallsanitäter auf jedem RTW sein?
Auf jedem Rettungswagen muss ein Notfallsanitäter sein. Es muss aber nicht auf jedem Rettungswagen ein Rettungssanitäter sein. Die Krankenkassen finanzieren aber keine 1:1 Besetzung Notsan, weil es zu teuer wäre. Deshalb sagen sie halt, okay, der Rettungssanitäter ist dann unterstützend dem Notfallsanitäter unterstellt und so ist man dann quasi zusammen auf dem Rettungswagen. Je nachdem, wie gut die Teamkonstellation funktioniert, muss man ganz ehrlich sagen, ist es so, dass wenn jetzt zum Beispiel ich unterwegs bin mit einem langjährigen Kollegen, der früher Rettungsassistent war, jetzt Notfallsanitäter ist, dann ist es so, wir wechseln uns bei den Einsätzen ab. Ich habe jetzt natürlich aber auch schon 10 Jahre Berufserfahrung und dann machen wir fast die gleiche Arbeit, kann man eigentlich sagen. Es gibt aber auch Bereiche, zum Beispiel aus Bayern, da wird das sehr konservativ gehandhabt. Da fährt der Rettungssanitäter wirklich den Rettungswagen und bei invasiven Maßnahmen, sprich und Zugang, endet seine Kompetenz und da wird auch ganz strikt drauf geachtet. Und auch, dass der Notfallsanitäter bloß nicht zu sehr in die Kompetenz eines Arztes eingreift. Da gibt es andere Bundesländer, die sind wirklich erzkonservativ. Und genau, also da ist eine Rettungsdienst einfach eine Blackbox. Wir wissen noch gar nicht, was an Qualität reinkommt und rauskommt. Das ist, ja.
Okay, also gibt es da noch einiges an Optimierungsbedarf?
Ja, einiges, wirklich einiges.
Aber genau dafür bist du ja dann jetzt auch da, ne? Dass du dann da vielleicht mal was dran ändern kannst oder zumindest mal aufmerksam machen kannst auf vielleicht gewisse Defizite, die da vorhanden sind.
Genau, also ich bin eher so der Typ, ich mache darauf aufmerksam, weil das merkt man schon, das ist ein sehr lobbybehafteter Beruf. Also man glaubt gar nicht, wenn irgendwo eine Stellungnahme rauskommt oder ein Gesetzesentwurf zur Reform, was es alles für Verbände gibt, die sich zu sowas äußern können. Also dann kommen sämtliche Ärzteverbände um die Ecke, dann gibt es die Anästhesieverbände, dann gibt es nochmal den Verband und den Verband und den Verband und die Unfallchirurgen melden sich und sagen, und jeder hat sein ganz eigenes Ding dazu, zur Stellung zu geben. Also es gibt auch gar keinen Konsens im Rettungsdienst, wo will man eigentlich hin? Das macht es damit unter auch sehr, 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 sehr schwierig. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei der Polizei ist. Ich glaube, ihr habt ja die Gewerkschaft der Polizeien.
Genau, also es gibt mehrere Gewerkschaften natürlich, ne? Bund Deutscher Kriminalbeamter beispielsweise, wie man ja hört, hier auch immer am Anfang des Podcasts. Genau. Aber der ist jetzt natürlich auch nur für Kriminalbeamte, muss man sagen. Genau, die Gewerkschaften und die GdP natürlich als größte Gewerkschaft, die kümmert sich da zumindest auch darum, das mal so in die Medien zu tragen. Was man jetzt von den einzelnen Gewerkschaften hält, das will ich jetzt ganz wertneutral halten.
Ich wollte gerade sagen,
jeder für sich selber entscheiden.
Die sind ja mitunter auch schon sehr wortscharf unterwegs, ne? Wobei, jetzt denke ich mir, es gibt natürlich dann auch Patientenverbände. Gibt es denn bei euch auch so, keine Ahnung, kriminellen Verbände, die dann auch sagen, also wir als Gefängnisinsassen, wir würden uns aber wünschen, das oder?
Das ist eine gute Frage. Darüber habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Also gibt es sicherlich, ob es sie jetzt offiziell gibt und die sich dann auch regelmäßig dazu äußern. Weiß ich jetzt nicht.
Ich habe letztens nur mitbekommen, ich weiß nicht, ob das in Russland oder Italien war, irgendwo, dass die Mafia sich darüber aufgeregt hat, dass sie keinen Nachwuchs mehr findet und Leute versucht für diesen, es war letztens im Radio, für dieses Berufsbild zu begeistern. Ja.
Das ist gut. Ich habe noch jetzt, ich bin aktuell auch in einer Erste-Hilfe-Qualifizierungsmaßnahme, hatte ich dir ja auch schon erzählt. Da habe ich jetzt auch, weil es gerade so gut passt, das Mafia-Prinzip kennengelernt. Kennst du das Mafia-Prinzip?
Nee, man muss aber auch dazu sagen, dass man sehr oft denkt, dass wir auch Erste-Hilfe-Kurse machen könnten, ist tatsächlich nicht vorgesehen und erlaubt. Also nur, weil man eine rettungsdienstliche Qualifikation hat und man möchte einen Erste-Hilfe-Ausbilder lernen, das hat nichts miteinander zu tun. Da geht es wirklich, also Erste-Hilfe ist nicht das Vorgehen Rettungsdienst. Und das unterscheidet sich in Maßnahmen, das unterscheidet sich in, wie man diese Maßnahmen durchführt. Da gibt es sehr viel, wo wir sagen, das würden wir so nicht machen, das würden wir überspringen oder sonst irgendetwas. Und dann ist auch noch die pädagogische Seite, wie man es demjenigen vermittelt. Und auch das ist dann nicht, also deshalb, was ist denn das Mafia-Prinzip?
Naja, fachlich versiert sein und das dann auch jemandem lehren können, ist natürlich auch ein kompletter Unterschied. Aber ich fand es ganz interessant, weil solche Sachen sind natürlich immer was man sich gut merken kann. Das bezog sich auf thermische Schäden oder die Behandlung von thermischen Schäden. Das Mafia-Prinzip ist, um die Ecke bringen, umlegen, kalt machen. Weil das soll dann bedeuten, um die Ecke bringen, erstmal aus dem Gefahrenbereich raus bei thermischen Schäden, beispielsweise Überhitzungen oder sowas, ne, raus aus der Sonne. Umlegen wäre dann Lagerung und kalt machen wäre dann halt kühlen im Endeffekt, ne? Genau, also, dass das man sich halt das zumindest so ein bisschen besser merken
richtig,
kann.
Richtig, das ist dann halt genau diese Erste-Hilfe-Sprache. Man versucht das irgendwie bildlich und eine Verknüpfung der Eselsbrücke. Also wenn man sich jetzt natürlich denkt, der Rettungsdienst, auch aus dem Gefahrenbereich würden wir jemanden auch retten und dann würden wir jetzt aber nicht sagen, leg dich mal und du wartest ja dann, bis der Rettungsdienst kommt. Da geht es ja so um zeitüberbrückende Maßnahmen. Also ich dachte mir jetzt schon gerade, kühlen fand ich jetzt interessant, weil zum Beispiel bei schwersten Verbrennungen würden wir nicht kühlen, da würden wir eher wärmen, weil diese Leute sehr schnell auskühlen durch die thermischen Schäden. Aber ja klar, beim klassischen Sonnenstich oder so, aber wie gesagt, Mafia-Prinzip genau. Habe ich auch noch nie gehört. wir arbeiten auch mit Schemata, aber tatsächlich, das sind halt so diese einfach greifbaren Schemata, wie man es dann im Erste-Hilfe-Kurs vermitteln möchte.
Ja, da habe ich auch viele Sachen gehört und da muss ich auch sagen, viele Sachen sind mir auf jeden Fall auch hängen geblieben. Ein paar Sachen, die muss ich auch auf jeden Fall rausschneiden hinterher. Was ich aber auch ganz witzig fand, das Disco-Prinzip. Also wir haben die uns das gerade ausbilden und die auch bei uns Erste-Hilfe-Ausbilder für die Studierenden sind. Das sind alles ehemalige Rettungsdienstler.
Aber ja, da gibt es wirklich die verschiedensten Sachen. Ich kenne auch tatsächlich, beziehungsweise es gibt gerade eine Umstellung. Man ABCDE sagt man noch, ich weiß, aber es wird ja alles überoptimiert im Rettungsdienst, so auch das ABCDE irgendwann. Am Anfang war es ja noch das ABCDE, dann das kleine C für kritische Blutung. Dann dachte man sich, okay, kleines C könnte ja verwechselt werden damit, dass man denkt, man soll jetzt eine C-Untersuchung vor dem A machen, das soll man ja nicht. Deshalb ist es mittlerweile das XABCDE.
Ja, das haben wir auch tatsächlich schon, also haben wir auch besprochen, dass das eigentlich das ist, was mittlerweile im Rettungsdienst so normalerweise genutzt wird, aber für die Polizei gerade das kleine C ist natürlich auch irgendwie sinnvoll, weil wir natürlich auch über diese TCCC oder TCCC Einsätze sprechen oder sowas, ne, und für uns Critical Bleeding natürlich sehr wichtig ist.
Definitiv. Exsanguination, Ausblutung natürlich dann auch, dafür steht ja das X. Aber ja, ich weiß jetzt zum Beispiel, ich bin mal gespannt, ob du dann wirklich mal zu einer Überhitzung kommst und sagst, ah, Mafia-Prinzip. In der Regel handelt man ja eh schon dann so heuristisch, so wie man handeln würde, dass jemand, genau, der dann so Hitzestich hat, obviously irgendwie mal in den Schatten sollte, das ist ja dann auch offensichtlich.
Ist eher so ein bisschen für die Studierenden, ja, damit die sich dann vielleicht ein Jahr später, wenn sie nochmal im zweiten Modul dann Erste Hilfe haben, dran erinnern, ach ja, da war doch irgendwas Mafia-Prinzip. Ah, nur was erinnern die sich immer natürlich, ne? Auch wenn sie alles andere vergessen haben.
Das ist dann sogar noch die Polizeiversion, verstehe, Mafia-Prinzip.
Ja, vielleicht. Könnte auch sein, dass es noch extra gemünzt ist auf die Polizei. Aber also manche Sachen finde ich auf jeden Fall ganz sinnvoll und auch ganz witzig. Andere Sachen würde ich dann vielleicht, wie gesagt, das habe ich jetzt auf jeden Fall rausgeschnitten im Nachhinein oder gepiept. Da möchte ich gar nicht, dass ich in irgendeiner Weise in Verbindung gebracht werde damit. Und wir haben uns auch darauf geeinigt, dass wir das so bei uns, bei den Studierenden nicht weitertragen und lehren. Aber ja, ist zumindest interessant. Ich meine, die Leute, die jetzt gerade zuhören und davon wissen als andere Lehrende, eine Kollegin, bin ich mir 100%ig sicher, die weiß zumindest, was damit gemeint ist. Alle anderen, tut mir leid für euch.
Ja, ich war jetzt letztens auf einer Blaulichtparty. Vielleicht hilft das jemandem nochmal auf die Sprünge. Aber ja.
Wie war deine Erfahrung auf der Blaulichtparty? Also die meisten Kolleginnen und Kollegen von der Polizei, die kennen die Blaulichtpartys definitiv. Ob sie jetzt positiv oder negative Erfahrungen damit gemacht haben, lasse ich jetzt mal so stehen. Aber die gibt es auf jeden Fall mittlerweile in vielen deutschen Städten. Aber Rettungsdienst und Feuerwehr sieht man immer nur ganz vereinzelt da.
Ja, also es ist tatsächlich so. Also ich dachte mir, ich gehe jetzt einmal in meinem Leben auf eine Blaulichtparty, damit ich falls irgendwann mal um das Thema Blaulichtparty geht, damit ich sagen kann, okay, ich war auch mal auf einer, es war so.
War da auch dieser Saxophonspieler?
Nee, da war kein
Saxophonspieler. Aber bei uns ist immer so ein Saxophonspieler gewesen.
André Schnurrer zufällig. Ah nee, der spielt was anderes, glaube ich.
Ich weiß gar nicht, wie der hieß, aber Mr. Saxophone oder irgendwie sowas.
Ah, doch, so kreativ, okay.
Ja, ja, doch.
Jedenfalls, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ach, Mr. Saxophone, ja klar. Nee, es ist tatsächlich so, dass ich, es ist nicht so die primäre Party, wo ich hingehen würde, Blaulichtparty. Zweit so mit 5, 6 Kollegen, das war echt cool so, die Musik war in Ordnung. Ich würde jetzt nicht da hingehen, weil es natürlich so mehr oder weniger auch Zielgruppe ist. Also ich weiß, es war wirklich, kommt einmal mit seinem Handy in der Hand, zeigt mir das Video von mir, wie ich auf meine Reaction auf das Eintakt bei der Polizei
ja.
gerade, zeigt mir das, und das bist doch du, oder? Und der war dann irgendwie Kollege oder auch ein KA, meine ich ja obviously.
Also ein Kommissaranwärter auch von der
Richtig.
Polizei dann, ja.
Und dann ist natürlich auch viel Fotos machen und so für mich dann. Aber ich muss sagen, auch ich habe festgestellt, sehr, sehr viel Polizei. Und natürlich auch, da steht ja auch dick GDB und so weiter. Das wird ja irgendwie von der Gewerkschaft der Polizei auch unterstützt, glaube ich. Also schon klar, dass dann natürlich auch vorwiegend da Polizei unterwegs ist. Ich bin, wie gesagt, ich könnte mir eigentlich nichts, da sage ich mir, ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen als eine Party, wo nur Kollegen sind. Und ich habe dann auch von anderen Gruppen von unserer befreundeten Polizeiwache gehört, dass sie dann da mit 20 Leuten hin sind. Also, dass die nicht mit ihren Hundertschaftsbussen da vorgefahren sind und alle raus, das war eigentlich alles.
Überraschen wird es mich jetzt auch nicht, muss ich
genau.
ganz ehrlich sagen.
Ist dann aber auch wieder so typisch Polizei, so überall gemeinsam aufkreuzen. Ist natürlich auch cool natürlich für den Teamgeist und so. Aber ja, es war eine coole Erfahrung. Ich kann aber auch jedem sagen, er verpasst nichts, wenn er nicht dort gewesen ist. Und ja, kann man mal machen. Aber ich glaube, ich würde zum nächsten, würde ich jetzt nicht unbedingt gehen.
Ja, das stimmt schon. Also Polizei ist auf jeden Fall immer sehr so in der eigenen Blase unterwegs, das muss man so sagen. Wir haben vorhin selber noch ein bisschen so uns ausgetauscht dazu. Ne? Ist natürlich auch so ein Ding in Bereichen wie im Rettungsdienst, Polizei, glaube ich, wo man eben auch dann mit Ereignissen konfrontiert wird oder mit einem Berufsalltag, der so weit weg ist von der Realität von vielen Menschen, dass man das vielleicht auch nicht mit allen Menschen auf die gleiche Art und Weise teilen kann, die eben nicht sozial in diesen Bereichen dann unterwegs sind, weil viele das vielleicht auch nicht nachvollziehen können, viele das vielleicht auch nicht richtig verstehen können, wenn man dann da von irgendwelchen Einsatzerlebnissen erzählt oder die Art und Weise, wie man sich darüber unterhält. Und deswegen kommt es zusätzlich übrigens natürlich auch noch die nicht wirklich sozialverträglichen Arbeitszeiten, die man dann so hat, immer am Wochenende, also wenn die anderen normalerweise auf Blaulichtpartys oder ähnlichen Veranstaltungen unterwegs sind, arbeitet man ja sehr häufig, sowohl bei der Polizei als auch im Rettungsdienst hat man da natürlich den meisten Bedarf und das führt irgendwie häufig dazu, dass man sich dann sehr viel mit Personen aus genau diesem Bereich natürlich umgibt und oft auch eher weniger mit Personen aus anderen Bereichen, die jetzt nochmal sehr weit entfernt sind davon. Und dieses Bubble-Denken oder dass man generell sehr viel in dieser eigenen Blase unterwegs ist, finde ich auch immer so ein bisschen, ich will nicht sagen schwierig, aber zumindest ist es sehr ratsam, kann ich auch mit über 10 Jahren Polizeierfahrung jetzt sagen, öfter mal vielleicht zu versuchen, eine Perspektive von außerhalb einzunehmen und sich selber mal regelmäßig zu überprüfen und auch mal Gedanken darüber zu machen, ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, wie denn eigentlich das in Anführungsstrichen normale Leben außerhalb dieses Berufes vielleicht stattfindet und sich vielleicht auch Bereiche in oder außerhalb von zum Beispiel jetzt in dem Fall Polizei zu suchen, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man irgendwann dann mal mit Anfang 60 kurz vor der Pensionierung ist und sich denkt, wenn ich jetzt aus der Polizei zum Beispiel rausgehe, dann habe ich ja nichts mehr im Leben, weil mein Leben war nur Polizei. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Also sucht euch Hobbys, die nichts mit der Polizei zu tun haben, vielleicht auch im kreativen Bereich oder was auch immer, damit ihr immer noch irgendwas anderes habt außerhalb der Polizei, weil das wäre ein sehr trauriges Leben.
Ja, wenn du das so sagst. Also ich kann dir nur sagen, es gibt nichts Schöneres, als nur im Rettungsdienst da zu sein. Nee, Spaß beiseite.
Ihr braucht auch Personal, ne?
Genau. Ich meine, es hören ja, glaube ich, dann auch einige KAs zu. Deshalb der kurze Hinweis. Nur weil ihr über 90% mit eurem Kollegen verbringt, steht ihr nicht auf euren Kollegen. Das möchte ich nochmal ganz kurz droppen hier an der Stelle. Es gibt ja sehr viele Paare, die sich da bilden in den Berufen.
Das stimmt. Ist das beim Rettungsdienst auch so schlimm?
Ist natürlich auch so. Und das ist so ein bisschen der Trugschluss. Das ist, glaube ich, man denkt, man versteht sich so gut, einfach nur, weil man gleiches Gesprächsthema hat, direkt und natürlich aber auch, weil man wahrscheinlich so ein gewisser Typ Mensch ist, dass man sich auch dafür entschieden hat. Das bedeutet aber nicht, dass man, glaube ich, sich gut für eine Partnerschaft oder so verstehen würde, weil ich zum Beispiel persönlich finde es extrem anstrengend, nur über die Arbeit zu reden. Ich rede auf der Arbeit nur über die Arbeit und wenn ich privat unterwegs bin, dann geht es relativ selten eigentlich um Arbeit. Also wenn ich mit meinem besten Freund und Kollegen telefoniere, dann geht es dann eher so um so größere Dinge, was könnte man besser machen, was könnte man da optimieren und so, aber nicht so um dieses, ja, letztens hatte ich wieder einen Einsatz. Also ich bin schon Ewigkeiten weg von diesen Einsatzgeschichten tatsächlich, die irgendwie zu erzählen, weil man merkt dann so nach so einer gewissen Zeit, dass irgendwie die Einsätze alle gleich ablaufen. Der Herzinfarkt ist immer der gleiche. Die Patientin sitzt mal vielleicht auf dem Klo, mal da, mal da. Es ist vielleicht unterschiedliche Auffindesituationen, die vielleicht noch variieren. Aber mit zunehmender Diensterfahrung wird halt das Spektrum immer kleiner von dem, was einmal überrascht. Man geht also sehr routiniert dran. Und deshalb muss ich es tatsächlich sagen, fällt es mir schwer, manchmal so ein bisschen, also auch wenn man denkt jetzt vielleicht, was kann dir denn Besseres passieren, als mit einem Kollegen über was Belastendes zu reden? Ja, ich kann das verstehen, den Weg dahin, aber ich tue mir schwer, und das kann man jetzt drüber streiten, ob es eine positive oder negative Eigenschaft ist, da so richtig mitzuschwingen, weil man selbst irgendwie schon so viel erlebt und verarbeitet hat. Klassisches Beispiel ist dann irgendwie, meine Mutter, keine Ahnung, sie schneidet sich in den Finger und dann ist Riese, oh mein Gott, ich habe den Finger geschnitten. Und ich so, okay, ich verstehe das Problem gerade nicht, mache halt ein Pflaster drauf und dann ist das Thema wieder gut, du bist so geil, ich dachte, ich bin Rettungssanitäter. Das ist mal so das klassische Beispiel, dass man so eine, und deshalb glaube ich tatsächlich, wenn ich wirklich jemanden brauche, der belastende Situationen versteht, dann habe ich festgestellt, wenn ich da mal mit Leuten, die überhaupt nicht aus diesen Berufen kommen, über irgendwas spreche, was belastet, dass die das wesentlich besser verstehen, weil es für sie halt nicht so normal ist, sondern die sich wirklich, oh mein Gott, sowas hast du erlebt, und dann, dass da mehr Empathie vorhanden ist, sagen wir es mal so, ist schwierig, schwierig zu beschreiben.
Ja, ich verstehe aber genau, was du meinst.
Und das denkt man, unter Rettungsdienstkollegen findet man selten Trost, sagen wir es mal so. Man kann gut sprechen oder gut über etwas reden, man findet selten so richtigen Trost, weil für die Kollegen halt auch alles so Routine ist oder, ja gut, das war dann schon schlimm, das hast du recht, ja gut, aber hast du verarbeitet, ja okay, so. Das ist halt so diese Rettungsdienstart, damit umzugehen. Und das ist schon so ein bisschen... ein Problem, glaube ich. Deshalb, ich halte mich sehr, sehr wenig in dieser Bubble auf. Und ich bin froh, dass, wenn ich da mal mit Kollegen unterwegs bin, wir eigentlich immer irgendwelche anderen Themen haben, über die man reden kann. Aber ich finde das anstrengend. Das merke ich dann auch. Ich hoffe jetzt einfach, die hören das nicht. Aber wenn man sich da so, letztens waren wir irgendwie unterwegs in so einer größeren Gruppe, da waren auch ein paar Mädels von der Polizei, die dann die ganze Zeit nur von Dingen und Abkürzungen reden, die ich überhaupt nicht verstehe als Rettungsdienstler.
Und Klassiker.
Ich mir dann denke, okay, klingt aus der Ferne irgendwie interessant, aber es gibt so viele andere coole Sachen, über die man reden kann und die passieren in diesem Leben. Und wie du schon sagst, man muss wirklich aufpassen, dass das nicht so das persönliche Universum wird. Denn man muss leider einfach sagen, so hart das vielleicht klingt, aber am Ende des Tages ist das nur so ein ganz kleines Rad in so einer riesengroßen Welt, das sich dreht. Und keine Ahnung, es interessiert sich wahrscheinlich jetzt schon in Köln kein Mensch darüber, wie es in der Dortmunder Nordstadt läuft oder sonst irgendwas. Und man muss manchmal irgendwie so ein bisschen da raustreten und verstehen, okay, das ist jetzt natürlich vielleicht für mich gerade persönlich sehr viel oder sehr bewegend oder so, aber vielleicht im Großen und Ganzen, das ist das gar nicht so relevant. Keine Ahnung, im Rettungsdienst sind das so, was sind da so Sachen? Genau, und mein Lieblingsbeispiel immer, wenn irgendwie, es ist ja immer der Kampf, wer fährt am wenigsten Einsätze? Und dann wird manchmal so Diskussionen geführt, ja, wieso wart ihr denn da nicht einsatzbereit, weil jetzt mussten wir da hinfahren und so hätte das verhindert werden können, so nach dem Motto, wo ich mir denke, Leute, diese Diskussion, dass ihr überhaupt jetzt Energie da reinsteckt, es ist passiert, wie es ist und kein Mensch interessiert sich dafür, dass dieser Rettungswagen jetzt eine weitere Fahrtstrecke hatte als der andere, weil es ist niemand zu Schaden gekommen, ist völlig irrelevant. Und da können sich aber Kollegen tatsächlich den ganzen Tag manchmal drüber unterhalten, auch über Dienstanweisungen, wo ich mir denke, ja, diese Dienstanweisung hat vielleicht eine Relevanz, aber die ist also doch nicht so, dass ihr euer Leben jetzt euch damit beschäftigen müsst, den ganzen Tag über diese Dienstanweisung zu diskutieren.
Ja, ich meine, Meckerkultur in Deutschland sowieso sehr ausgeprägt. Ja. Dann glaube ich in Behörden sowieso nochmal ein paar Stufen höher. Und bei der Polizei kenne ich es auch. Also von der Einstellung, die du gerade so berichtet hast, da könnte ich mir auf jeden Fall nochmal eine größere Scheibe von abschneiden, weil ich habe das auch gemerkt. Also in den letzten Jahren ist es schon ein bisschen besser geworden. Aber wahrscheinlich die meisten Freunde von mir, die mich kennen und das jetzt hören, würden sagen, nee, ist auf gar keinen Fall so. Aber jetzt bin ich natürlich auch schon seit einigen Jahren nicht mehr ganz normal im Streifendienst tätig. Das heißt, ich habe nicht mehr jeden Tag da meine paar Einsätze. Und dann kann man es auch schaffen, sich davon ein bisschen zu lösen. Aber trotzdem ist es so, sobald man mit irgendjemandem, der auch nur artverwandt ist beruflich, also beispielsweise eine meiner besten Freundinnen, die ist auch Staatsanwältin in Dortmund. Und sobald man irgendwie zusammenkommt und anfängt, über irgendwas zu quatschen, es dauert gefühlt immer nur ein paar Sekunden und schon kommt man dann, hast du denn von dem krassen Einsatz gehört, hast du denn von dem gehört, gerade wenn man natürlich auch in der gleichen Stadt tätig ist. Und dann ist es wirklich stundenlang, dass man sich darüber unterhält, das auch gar nicht so bemerkt, erst wenn irgendjemand von außerhalb sagt, boah, könnt ihr euch mal auch über irgendwas anderes unterhalten, und dann merkst du, wir haben uns schon wieder jetzt 2 Stunden lang, wo wir hier sind, obwohl wir uns ja regelmäßig sehen und dann halt auch jedes Mal über sowas sprechen, haben wir uns wieder nur über diese eine Thematik unterhalten. Man muss auch mal da rauskommen. Und deswegen, alleine deswegen, ist es schon gut, wenn man auch mal aus dieser Bubble rauskommt, auch was die Person angeht, und dann vielleicht auch mal aktiv versucht, über irgendwas anderes zu sprechen, weil dann merkt man nämlich, oder dann sollte man merken, dass man da vielleicht auch ein kleines Problem hat, wenn man nur noch in der Lage ist, über sowas zu sprechen und gar keine anderen Sachen mehr in seinem eigenen Kopf irgendwie Relevanz haben. Ne? Deswegen finde ich das auf jeden Fall nochmal einen sehr guten Appell.
Ich meine, jeder soll das machen, was ihn persönlich glücklich macht. Ich will auch gar nicht das jetzt als den Muster, wenn jemand sagt, mich macht es aber glücklich, wirklich immer nur darüber zu sprechen. Und er findet jemanden, für den das genauso ist, dann soll das ja so sein. Aber auch ich, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, wenn ich dann höre, also ich, für mich das Schlimmste immer morgens, die Wachrunden, wenn dann erstmal ausgepackt wird, alle haben sich lange nicht gesehen, haben Dienst zusammen und dann erstmal, ja, wir hatten letztens dies, wir hatten letztens dies. Ich denke, es interessiert mich tatsächlich einfach. Also ich will nicht dieses Gespräch diskreditieren, aber ich merke, es interessiert mich einfach nicht, dass die letzte Woche eine Reanimation hatten. So, ich weiß, dass für die das vielleicht etwas sehr Besonderes ist, weil das jetzt seit langer Zeit wieder eine gewesen ist. Aber es ist nichts, was mich persönlich dann so, also auch weil du sagst, das war der krasse Einsatz. So, es ist so, also ich weiß, dass jeden Tag gibt es überall in Deutschland krasse Einsätze, vermutlich über die man stundenlang sprechen könnte. Aber bei mir ist das dann irgendwie dann so, dass mich das gar nicht mehr so interessiert. Da halte mich dann lieber irgendwie über andere Themen oder halt eher so organisatorische Probleme, wie man die lösen könnte. Das finde ich dann wiederum interessant. Aber es führt halt auch zu nichts, weil man wird immer jemanden finden, der einen krasseren Einsatz hatte. Und diese Gespräche kann man ja stundenlang führen. Aber ich finde es halt gut, es ist ja so Teil dieser vielleicht auch Psychohygiene, so ganz bewusst einfach mal aus da rauszubrechen. Und ja, deshalb gehe ich zum Beispiel viel Laufen, spiele Fußball oder Skifahren auch perfekt, weil das, wenn man, ich weiß ja nicht, fährst du Ski?
Nee, noch nie.
Ich kann nur jedem empfehlen, der Ski zu fahren oder Skifahren zu gehen oder so Teamsportarten zu machen, weil wenn man das dann danach reflektiert, beim Skifahren, gibt kaum etwas, kaum einen Urlaub, wo ich so wenig an die Arbeit und irgendwas anderes denke, wie beim Skifahren, weil es beginnt oben damit, dass du jetzt überlegst, okay, wie planen wir unsere Route und so, und dann geht's auch schon los. Und dann bist du die ganze Zeit so fokussiert auf deine Bewegungsabläufe, auf die Piste, auf andere, reagierst auf andere Ereignisse. Das ist so dieser ganzen wenigen Momente, wo man einfach mal so wirklich im Jetzt lebt und handelt. Man beschäftigt sich ja sehr viel mit der Vergangenheit, sehr viel mit der Zukunft. Aber auch wenn wir aus der Vergangenheit lernen, wirklich die Zukunft bestimmen, tue ich ja im Jetzt. Und deswegen liebe ich zum Beispiel solche Sachen, weil man sich dann wirklich mit nichts anderem beschäftigt. Und das tut einem dann, finde ich, richtig, richtig gut. Und ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als beim Skifahren dann auch noch mit jemandem darüber zu sprechen, keine Ahnung, über irgendeinen Einsatz oder so, weil ich mir denke, nee, hier ist man einfach nur im Skiurlaub. Man redet dann darüber, wie war es eigentlich auf der Piste und da haben wir uns was hingelegt und hast du den gesehen und so. Und was essen wir jetzt eigentlich? Kaiserschmarrn, nice. Und beim Fußball ist ja genauso, man ist so in seinen Bewegungsabläufen drin, es passiert die ganze Zeit irgendwas und deshalb finde ich, ist da Sport, Joggen wiederum nicht, da kommt man so ins Nachdenken, aber so Sport, Teamsport auch ein sehr gutes Mittel, um abzuschalten.
Ja, ist wahrscheinlich auch für jeden ein bisschen was anderes. Also ich muss auch zum Beispiel sagen, ich jogge super gerne. Aktuell nicht, weil ich meinen Fuß gebrochen habe, Mittelfuß. Ui. Geht leider dann nicht. Aber
wie verletzt sich denn ein Dezent? Bist du am Kaffee die Treppe gestolpert?
Ich würde gerne eine sehr heldenhafte Geschichte erzählen, wie ich mehrere Verbrecher gefangen habe, nacheile und dabei noch ganz viele kleine Kinder gerettet habe. Aber es war tatsächlich einfach nur zu Hause eine sehr blöd gelegene Kante. Die war auf einmal da, in meiner Wohnung.
An der Kante, den Fuß gebrochen, Alter.
Genau,
Alter.
Also man kennt das ja, glaube ich, so dieses typische, mal mit dem kleinen Zeh irgendwo an so eine Kante dran und dann ist wirklich für so eine Minute und man verflucht alles und jeden. Aber nach einer Minute so langsam lässt der Schmerz nach und dann geht's auch wieder. Bei mir hat der Schmerz irgendwie nicht nachgelassen und am nächsten Tag, als ich dann aufgewacht bin, sehr merkwürdige dunkellila bis schwarze Farbe so um den kleinen Zeh herum und darunter, dachte ich mir, das ist ja ein blöder blauer Fleck, bin also nochmal 10, 15 Stunden, glaube ich, an dem Tag, da war dieses Event von meiner letzten Folge, wo ich da erzählt habe auch tatsächlich, wenn man sich das nochmal anhören möchte. Und da bin ich dann wirklich von morgens bis abends 22 Uhr in meinen Dienststiefeln rumgelaufen. Als ich dann die Schuhe ausgezogen habe, war plötzlich die Hälfte meines Fußes so in einer ähnlichen Farbe. Und dann dachte ich mir, gehst du doch vielleicht nochmal zum Arzt morgen. Und ja, dann wurde es geröntgt. Und scheinbar habe ich da mit so viel Schmackes gegengehauen, gegen diese Kante, dass jetzt der Mittelfuß gebrochen ist. Ja.
Ist aber funny, weil ich habe das jetzt schon mal von einer Kollegin von euch erzählt, der auch irgendwie so genau das Gleiche war, irgendwie so Schmerzen. Dann kam auch raus, dass irgendwie der Mittelfuß frakturiert war. Und Ich glaube tatsächlich, und das war dann auch bei ihr das Thema, dass das so mit so einer Art Ermüdungsbruch gewesen ist. Und das scheint ja bei dir ähnlich zu sein, weil viel Kraft hat da ja nicht gewirkt.
Eigentlich nicht.
Das natürlich dadurch
bedingt. Ich bin natürlich sehr stark, aber.
Nee, aber was natürlich dadurch bedingt ist, dass ihr natürlich, also welche Seite ist das?
Rechts.
Okay. Und auf welcher Seite trägst du eine Waffe?
Rechts.
Dass das tatsächlich dadurch bedingt ist, dass sehr viel Gewicht auf diesem Bein liegt. Mhm. Nämlich sie trägt nämlich ihre Waffe auch rechts. Das war genau das Gleiche. Und mit der Koppel natürlich auch und ja. Dann der Weste.
Und man steht ja auch sehr viel. Ne? Also auch wenn man Dozent ist beziehungsweise Lehrender, Ausbilder bei uns, man von den 8 Stunden, die man normalerweise Dienst hat, steht man eigentlich 6 Stunden mehr oder weniger rum bei irgendwelchen Rollenübungen oder in irgendwelchen Trainings. Ne?
Müsste man jetzt mal gucken, ob es schon Studien dazu gibt, die das untersuchen. Aber könnte natürlich auch durchaus eine ähnliche Geschichte sein. Ist natürlich sehr viel. Oder eine überdurchschnittliche Belastung für deinen Körper jetzt gemessen zum Beispiel an mir.
Ja, also wäre auf jeden Fall mal interessant. Ich meine, letztes Jahr ist es mir auch passiert, aber anderer Fuß. Aber da habe ich mir auch gedacht, ja, wird schon nichts sein. Und dann, jetzt habe ich einen schiefen Zeh auf der anderen Seite.
Uiuiui.
Ja,
aber naja. Sollst du deine Kanten ein bisschen überarbeiten in
der Wohnung? Ja, vielleicht liegt es auch an der Wohnung, muss man auch sagen.
Muss man auch sagen.
Vielleicht liegt es auch an meiner eigenen Dummheit. Kann man natürlich auch sagen. Vielleicht sind es auch viele Faktoren. Ne? Multifaktoriell nennt
genau.
man das doch. Genau. Eine Frage will ich dir nochmal stellen. Jetzt haben wir ja sehr viel über Rettungsdienst, Beruf und sowas gesprochen. Und du sagtest jetzt auch gerade, für dich ist es gar nicht mehr so interessant, zum Beispiel auf der Wache, sich da jetzt noch mit den Kollegen über dieses ganze Thema zu unterhalten. Glaubst du, das kommt auch davon, dass du dich ja eigentlich in deiner Freizeit auch extrem viel mit dieser Thematik beschäftigt, dadurch, dass du das natürlich auch alles nochmal aufarbeitest für Social Media und dir natürlich auch viele Gedanken darüber machst, welchen Content du in Zusammenhang mit Rettungsdienst-Tätigkeiten und sowas jetzt nochmal bringen kannst. Also, dass du ja eigentlich schon in deiner Freizeit sehr viel Zeit doch noch damit verbringst.
Schwierig. Ich weiß nicht, ob das daran liegt. Ich glaube tatsächlich, es ist einfach, ich habe den Eindruck, wenn man sich so reflektiert dann irgendwie so nach 10 Jahren, dann beginnt man in diesem Beruf mit so einer Sturm- und Drangphase, so mich kann nichts aufhalten. Und dann kommt irgendwann der Moment der Ernüchterung und dann kommt man irgendwann in so eine es klingt jetzt krass, weil ich 28 bin, aber in so eine Altersweisheit, Müdigkeit. aber nach 10 Jahre sind natürlich viel für einen 28. Ja. Man muss ja die Dienstzeit sehen.
Ich würde auch sagen, in so einem Beruf reift man wahrscheinlich potenziell ein bisschen schneller und anders als noch ja. In anderen Bereichen.
Und trotzdem merkt man, finde ich, ab 25 nochmal einen Unterschied bei mir im Kopf, würde ich jetzt rückblickend sagen, hat sich echt nochmal schnell was verändert und man wird so ein bisschen ruhiger und deshalb, man redet ja auch so manchmal von den jungen Wilden und so weiter und so fort. Und das kommt ja alles nicht von ungefähr. Und ich muss einfach sagen, ich habe diese Phase jetzt scheinbar überstanden. Und jetzt diese Inhalte, die ich dann zum Beispiel auf Social Media produziere, das ist natürlich dann schon eher so Aufklärung. Also da beschäftige ich, also man muss jetzt ehrlicherweise sagen, ich glaube nicht, dass jetzt jeder Rettungsdienstler einem direkt sagen kann, ah, ich weiß, was eine Vogellunge ist. Konnte ich auch nicht. Und deshalb auch immer in den Kommentaren, auch immer mein Lieblingskommentar, woher weißt du das alles? Dann antworte ich immer, ich weiß es nicht, ich weiß nur, wo es steht. Und das ist so mein Key-Faktor, mein Game-Changer. Und ich beschäftige mich auch sehr viel mit so seltenen Erkrankungen oder so oder Dingen, die man nicht so auf dem Schirm hat. Und natürlich dann manchmal, wenn irgendwie ein kurioser Einsatz war, dann arbeite ich den da auch irgendwie ein. Wobei man mittlerweile schon aufpassen muss bei meiner Reichweite, dass sich da keiner wiederfindet. Insofern, wird das auch immer weniger. Aber ich finde einfach so, und das ist ja das, wir sind ein sehr junges Kollegium und das ist auch gut. Und das wird auch manchmal so wahrgenommen, so das bekomme ich dann zurückgespielt. Ja, der Luis hat heute keine Lust, hier auf der Arbeit zu sein, weil der ist ja nur in seinem Schlafraum. Also erstmal bin ich einfach Typ Eule. Für mich ist das einfach nichts, morgens um 5 Uhr oder 6 Uhr aufzustehen.
Ich fühl's.
Damit werde ich mich nie anfreunden können.
Ich fühl's, ja, ich fühl's sehr.
Und ich muss halt sagen, diese übertriebenen Gespräche und dieser Rettungsdienst-Shit-Talk, ohne das jetzt abwerten zu wollen, weil die Kollegen brauchen das dann vielleicht auch an dem Moment, aber ich hab dann schon so oft gehört und das schon so oft erlebt, auch dieses Gespräch und sie führen irgendwie zu nichts und alle erzählen irgendwas und am Ende ist das Ergebnis immer mit mehr Rettungsdienst, dann wäre die Welt eine bessere. Und dann, insbesondere wenn es ins Politische abdriftet, dann wird es ganz aufregend und deshalb verlasse ich einfach so gerne diese Gespräche. Das hängt aber, glaube ich, dann tendenziell eher damit zusammen, wenn man ab so einem gewissen Punkt, dass dann halt so Sachen sind, wie zum Beispiel meine Promotion und dass ich halt mit sehr vielen Dingen konfrontiert werde, an denen ich halt merke, okay, es geht um viele andere Dinge auch im Leben, als nur um diesen kleinen Rettungswagen und was der erlebt hat, die letzten Schichten und warum der jetzt schon wieder in der Werkstatt ist, hätte das verhindert werden können so. Und dass ich, glaube ich, deshalb da so ein bisschen manchmal, soll gar nicht so arrogant klingen, aber so ein bisschen merke, okay, das interessiert mich einfach nicht mehr so sehr.
Ja, du hast ja auch schon viele Jahre damit.
Genau, was man da trotzdem zusagen muss, wenn ich dann mal wieder in die Verlegenheit komme, irgendwie so fast 100% zu fahren, dann merke ich schnell wieder, okay, 50% Rettungsdienst, das ist vollkommen in Ordnung. Aber dann fange ich an, mich wieder mit Problemen zu beschäftigen, die ich sehe, wo ich dann merke, okay, mit denen will ich mich eigentlich gar nicht beschäftigen, aber die werden dann plötzlich zum Problem und dann ist man auch wieder froh, okay, gut, zum Glück bin ich noch zweimal die Woche da, weil jetzt muss ich mich damit nämlich nicht beschäftigen, aber es ist trotzdem nicht gut, dass es so läuft, wie es läuft.
Ja, zu vielen Teilen auf jeden Fall kann ich das gut nachvollziehen. Hat sich denn, du machst seit 2020 jetzt 5 Sprechwünsche, ne?
Ja.
Okay, hat es auf Instagram angefangen?
Nee, auf TikTok, ganz klassisch, weil auch im Rettungsdienst haben wir sehr viele Kritiker. Und deshalb dachte ich, ich mache erstmal auf der Plattform, die kennt keiner. Und wenn es dann groß ist, kann es mir keiner mehr verbieten.
Wenn es Kritiker zum Thema Social Media.
Zum Thema Social Media,
ja. Klar. Okay, genau, so wie es bei der Polizei auch ist. Wobei ich ja schon finde, dass die Polizei NRW Karriere-Seite und die Accounts, die damit zusammenhängen, also die Personalwerbung, die Zentrale der Polizei NRW, schon sehr guten Content macht. Erst recht in Relation zu vielen anderen. Also viele machen ja gar keinen Content in dem Bereich. Und man muss natürlich auch die Zielgruppe da abgreifen, wo sie sich befindet. Das ist heutzutage nun mal auch Social Media. Und nur weil etwas Social Media ist, heißt es ja nicht, dass es negativ ist oder dass es alles so Brainrot-Content ist, sondern es kann natürlich auch aufklärend und auch bildend und auch wertvoll sein. Genauso wie du das ja auch machst mit deinem Content und so wie die es ja auch zu großen Teilen machen. Heißt nicht, dass ich hinter allem stehe, was irgendwo irgendwie gemacht wird da.
Oh, aber ist das etwa eine Kritik an der Personalwerbung, der Polizei in der Karriere?
An dieser Stelle erstmal an Vanessa, Olli, Julian, Jörg und Jasmin. Nein, also ich arbeite ja auch viel mit denen zusammen und habe auch schon viel mit denen zusammengearbeitet, aber das ist natürlich auch sehr subjektiv, ne? Also manche Sachen, die sprechen mich an, manche Sachen, die sprechen mich persönlich nicht so an, aber die sprechen scheinbar, sonst wäre es ja auch nicht so erfolgreich, ganz viele andere an und ich bin halt auch nicht die Zielgruppe als jemand, der seit über 10 Jahren bei der Polizei arbeitet und selber jetzt auch ausbildet und sowas, sondern das sind Leute, die eben nichts mit der Polizei zu tun hat und vielleicht auch einen Einblick bekommen sollen und ich finde, sehr viel davon ist schon sehr professionell. Ich finde es auch, will ich hier auch nochmal offiziell on tape sagen, ich finde es eine sehr gute Sache, dass man dich jetzt mit dazu geholt hat und du da auch sehr coolen Content machst, also aktuell, ich weiß jetzt nicht, wann die Folge rauskommt, wir haben jetzt heute Wahltag, ne, kann man auch so sagen, ich denke mal, das wird irgendwann, weil ja heute auch die neue Folge rausgekommen ist, also quasi die letzte, wenn ihr das jetzt hier hört. Das wird irgendwann wahrscheinlich in 3-4 Wochen oder sowas sein, wann die Folge rauskommt, spätestens. Irgendwann im März auf jeden Fall, wo du schon 29 geworden bist, ne? Sollten auch noch ein paar neue Folgen rausgekommen sein von, wie heißt das Format aktuell?
Das ist gut, ob es ein offizielles Namen hat. Louis bei der Polizei,
glaube ich. Ja, irgendwie so. Aber ich weiß es auch nicht genau.
Wir sind ja aktuell schon bei Folge 2 und immer dienstags kommt eine. Also ich weiß gar nicht, jetzt kommt der Dienstag, kommt die vorletzte und dann kommt schon die letzte. Dann ist
okay, 4 Stück waren das.
Genau.
Insgesamt, ja, okay. Genau, beim ersten Mal, da hast du ja angefangen, hast dann auch den Parcours gemacht.
Den Belastungsparcours, ne? Der mich ein bisschen überrascht hat, ja.
Genau, der Hindernisparcours, muss ich auch sagen, ich kann mich noch selber daran erinnern, beziehungsweise ich nehme den ja auch selber ab von den Studierenden. Das ist schon nicht zu unterschätzen, finde ich. Also wenn man überlegt, dass es eigentlich nur für Männer 2 Minuten 50 sind im Durchschnitt, für die Frauen 3 Minuten 10. Und das eigentlich nur 2 Runden Parcours sind, die man da durchmacht und das alles jetzt für sich genommen, die einzelne Station, jetzt nicht super aufwendig oder schwierig sind. Ist es schon körperlich anstrengend, das Ganze durchzumachen, ne?
Ja, ich habe Blut geschmeckt und ja. Mir haben auch Studierende erzählt, sie rennen direkt kotzend raus, ja, und so.
Wir haben jetzt neuerdings immer am Ende vom Parcours so einen kleinen Eimer stehen, genau dafür, und die Tür offen.
Ja, also ich muss ehrlicherweise sagen, deshalb war die Tür offen.
Ja, ja.
Ich glaube, ich habe eine gute Grundkondition, weshalb ich dann nicht kotzen muss oder so. Aber es war trotzdem auf jeden Fall sehr, sehr herausfordernd. Und dafür, dass ich da morgens so verschlafen hin bin und der Olli meint, ja, mach nur ein bisschen Sport, aber schaffst du schon.
Ja,
und dann komme ich in diese Halle rein, sehe diesen Parcours, dachte, das kann nicht deren Ernst sein. Und dann war ja der ganze Kurs am Gucken, alle Fensterplätze belegt von anderen Kursen, die so am Gucken waren, schauen wir mal, ob man es schafft.
Man kann nämlich oben von den Räumen, wo Eingriffstechniken gelehrt werden, schön runtergucken aus den Aufenthaltsräumen in die Sporthalle, ne?
Genau. Und ich bin dann echt froh gewesen, dass ich mit 2 Minuten 30 geschafft habe.
Ja, das ist auch eine okay Zeit. Ja.
Und es war auf jeden Fall knackig, ja.
Ja, glaube ich. Sehe ich auch ganz genauso. Aber ich finde es auch sehr geil. Also gerade der Hindernisparcours ist halt auch nicht so langweilig, ne? Was jetzt einfach nur 10 Liegestütze, dann machst du 10 Squats oder keine Ahnung was, sondern du kannst dich halt wirklich auch sehr gut rein technisch damit verbessern. Ne? Ansonsten gibt es ja polizeilich auch noch den 3-Kilometer-Lauf und nochmal 2 Rettungsschwimmübungen. Aber ja, das war schon mal auf jeden Fall sehr cool anzusehen. Das zweite war jetzt, was jetzt auch quasi diese Woche Dienstag rausgekommen ist, Das war ja, dass du auch ein paar Eingriffstechniken dann lernen durftest, ne, im ET-Unterricht.
Die Basis, die Basics, Eingriffstechniken durfte ich lernen. Genau, sicherer Stand und Hände in den positiven Bereich. Schiffchen fahren, habe ich dann gelernt, heißt das. Und wie durchsucht man jemanden mit Abstreifen? Wobei ich auch sagen muss, ich habe noch nie jemanden, zwei Polizisten jemanden so durchsuchen sehen. Mit, wir gehen gemeinsam runter und so. Fand ich interessant.
Man sollte theoretisch so sein, aber ja, da ist wieder die Praxis und die Realität und die Lehrmeinung vielleicht ein bisschen, die da auseinander geht. Obwohl ich es mal auf jeden Fall empfehlen kann, das so zu machen, aber ja.
Ja, das fand ich aber trotzdem sehr spannend, also insbesondere das mit den Händen im positiven Bereich und dem sicheren Stand habe ich mir wirklich mitgenommen, sowohl im Privaten als auch jetzt dienstlich, wenn ich irgendwie den Eindruck habe, mir ist was nicht ganz koscher oder so, dann gehe ich tatsächlich genau in diese Stellung und ich merke dann auch manchmal, dass das was mit dem Gegenüber macht. Wenn der irgendwie sieht, dass man seine entspannte Körperhaltung irgendwie ändert in so eine, es ist jetzt keine angreifende Körperhaltung, aber das, man sieht ja schon, okay, der hat sich gerade anders hingestellt und irgendwie ganz auffällig anders als sonst, dann merkt man schon, das macht schon was mit dem Gegenüber. Ja, aber trotzdem auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das habe ich mir echt mitgenommen.
Auf jeden Fall. Wahrnehmung ist ja auch ein großer Teil davon. Ne? Kannst du schon sagen, was in den anderen beiden, also darfst du das schon sagen?
Ja, natürlich darf ich
das
sagen.
In den anderen beiden Teilen schon vorkommt. Ich meine, erlebt hast du es ja schon. Ne?
Erlebt habe ich es ja schon. Jetzt in der dritten Folge kommt, da war ich Fallbeispiel, ging es um eine häusliche Gewalt.
Also eine Rollenübung, die ihr durchgeführt habt. Ja?
So genauso, wie sie auch im Rettungsdienst ja stattfindet, da üben wir genau gleich. War etwas ungewohnt für mich. Da kam dann auch der Spruch von hinten, du darfst doch klopfen und sagen, wer wir sind. Weil ich hatte geklingelt, hat keiner aufgemacht. Wäre jetzt so Rettungsdienst, okay, hat keiner angerufen, dann war wieder weg. Geht dann bei der Polizei scheinbar nicht.
Ja, und wir müssen ja meistens da rein dann, richtig. Im Zweifelsfall, ja.
Und das war dann schon ein bisschen ungewohnt, so mit so einem aggressiven, mit so einem Störer was zu tun zu haben, weil das habe ich ja normalerweise nicht. Aber der Ausbilder sagte, ich habe es tatsächlich ganz gut gemacht, was mich dann gefreut hat. Und dann anschließend ging es dann noch in den SE-Parcours, wo sich die SE fragen, warum man den so nennt.
Mhm. Ja, der hat eigentlich mit genau. SEK da nicht viel zu tun. Ich weiß auch nicht, ob das ist eine gute Frage tatsächlich, ob das irgendwie so historische Bewandtnis hat, also dass der früher deswegen so genannt wurde.
Das
weil
ist
die
bestimmt
den früher
sowas, so Kopf über an einem Seil langhangeln, das machen doch nur Spezialheiten. Das ist jetzt der SE-Parcours. Wahrscheinlich ist das daher geprägt gewesen. Im strömenden Regen dann da wirklich so lang hangeln, dann hoch, runter und dann da dieses Seil, also es war schon wirklich körperlich sehr herausfordernd, aber es hat trotzdem echt Spaß gemacht, der Tag und noch diese Gemeinschaft da in dem Kurs. Ich weiß nicht, ob das immer so ist, aber ja, das habe ich so als sehr positiv wahrgenommen.
Also in den meisten Fällen ist es tatsächlich so, Gott sei Dank. Ja, also das ist natürlich auch was für die Polizei sehr wichtig ist, dass man sich auch gut versteht im Team. Teamwork Life ist ja einer zumindest der Slogans der Polizei NRW. Aber hat sich denn jetzt so rein, das wollte ich eigentlich vorhin noch fragen, hat sich für dich seit 2020, wo du jetzt Social Media gemacht hast und das ja auch relativ schnell sehr groß geworden ist insgesamt, du sagtest ja gerade, ne, auf mehreren verschiedenen Plattformen zusammengenommen, jetzt knapp 2 Millionen Follower, das ist ja schon wirklich in einem Bereich, der exorbitant hoch ist. Und hat sich da für dich in deinem Leben viel verändert?
Ich würde sagen, ich bin immer noch genauso wie vorher.
Du bist immer noch der Louis.
Ja, will ich auf jeden Fall sagen. Ich weiß jetzt nicht. Also doch, ich würde sagen, ich bin genauso wie vorher, nur dass ich keine Zeit mehr habe. Deshalb würde man jetzt meine Freunde fragen, würden wahrscheinlich sagen, keine Ahnung, Louis sehe ich nicht so oft. Was natürlich schade ist. Aber ja, es ist tatsächlich einfach so. Und ich merke nur, dass mir das manchmal so Probleme an Stellen bereitet, wo ich das jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt hätte. Also wenn man sich jetzt vorstellt, wie möchte man denn jemanden wahrnehmen, der berühmt ist oder in der Öffentlichkeit steht, dann würde man ja sagen, am liebsten authentisch und dass der nicht abgehoben ist. Wenn ich also authentisch bin und so bin, wie ich bin, dann muss man sagen, bin ich sehr faul, schon so ein bisschen introvertiert, würde ich sagen. Auch das ist ja nichts Ungewöhnliches. Das sind eigentlich Leute, die so im Öffentlichen sind, eigentlich das totale Gegenteil im Privaten sind und immer schon so sehr beobachtend, abwartend gewesen und gar nicht so, dass ich jetzt im Mittelpunkt stehen muss oder so. Und das führt dann manchmal zu Problemen, wenn ich so bin, wie ich bin, nämlich genau so, weil die Leute sich irgendwie was anderes von mir erhoffen oder erwarten, nämlich eigentlich doch, wie ich dann eher so auf Social Media sind, so leicht übertrieben und so. Also ich merke das nur in der Notaufnahme zum Beispiel, dann sagt mir eine befreundete Krankenschwester, Luis, die Kolleginnen meinten, du wärst heute wieder so unfreundlich gewesen, du hättest nur schlechte Laune. Und ich denke, nein, ich bin einfach so, bin wie, vielleicht bin ich dann immer schlecht gelaunt, keine Ahnung, aber ich bin einfach so, wie ich bin. Und die erwarten aber, dass ich quasi reinkomme und jedem erstmal die Hand gebe, hallo, 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 etwas, was kein Rettungsdienstler machen würde. Aber wenn ich es nicht mache, dann bin ich arrogant und abgehoben.
Mhm. Weil alle ja ganz krass auf dich achten und auch
genau, weil extrem drauf geachtet wird, richtig. Und wenn man Also ich würde sagen, dass ich nicht so bin, das macht auch kein anderer. Ich mache nichts, was andere auch nicht machen. Und dadurch, dass ich es aber nicht mache und nicht mich immer bei jedem vorstelle, so alle können sich nicht vorstellen, aber ich stelle mich nicht vor. Also dann ist Katastrophe. Und das nervt dann mitunter, weil ich den Eindruck habe, also wenn die Leute mich kennen, dann wissen sie ja, dass ich so nicht bin. Das nervt mich aber dann mitunter, dass man so dieses Vorurteil mit rumschleppt irgendwie. Ich könnte es jetzt natürlich ändern und einfach dann jetzt verstehen, okay, scheinbar erwartet man das von mir, jetzt sei halt einfach so. Aber das, muss ich sagen, wäre dann wiederum voll gegen meine Natur. Und das würde ich dann nur machen, weil man es so von mir erwartet. Und dann wäre ich wieder nicht authentisch.
Ja, verstehe ich. Du hattest ja vorhin auch schon gesagt, zum Beispiel Thema Blaulichtparty, dass du dann da viele Fotos machen musstest oder oft angesprochen wirst. Wie ist das denn so draußen jetzt? Also ich meine, gerade hier in Köln, da kennt man dich ja wahrscheinlich dann genauso wie irgendwo anders, aber gerade in Köln ist natürlich auch nochmal eine größere Stadt. Wenn du jetzt hier irgendwie rumläufst, draußen in der Stadt oder sowas, wirst du schon oft angesprochen und viele Leute wollen Fotos oder sowas? Oder ist das jetzt auch Blaulichtparty noch so ein Extrem gewesen, weil da natürlich hauptsächlich Leute rumlaufen, die genau in dem Bereich arbeiten?
Ja, obviously ist es auf der Blaulichtparty natürlich extrem. Also da muss ich aber auch sagen, ich weiß ja, worauf ich mich einlasse, wenn ich da hingehe. Jetzt müsste man ja auch sagen, du bist ja blöd, wenn du auf eine Blaulichtparty gehst und dann denkst, dich würde keiner ansprechen.
Mhm, ja, na klar.
So. Also das muss man sagen, ist ja selbstgewähltes Schicksal. Und ich denke mir da auch immer, also bei der ganzen Fotogeschichte, dass ich komme immer so die Frage, ja, nervt dich das? Und ich denke mir, also wieder selbstgewähltes Schicksal,
dich
part
das?
Of the job. Und ich denke mir, wenn mich das anfängt zu nerven, dann bin ich abgehoben, weil wenn es wirklich dieser Person jetzt. Also ich muss ehrlich sagen, ich kann das nicht verstehen, weil ich bin halt nicht so. Wenn jetzt hier Brad Pitt rumläuft, würde ich sagen, wo können wir bitte ein Foto machen? Mich freut das voll nicht, ich gucke mir das jetzt 20 Mal an. Wenn es aber dem Gegenüber wirklich eine Freude bereitet, wenn er mit mir ein Foto machen kann oder so und das jetzt seinen Tag verbessert oder sonst was, warum sollte ich dann sagen, nö? Also dann ist das auf jeden Fall, dann ist das auch kein Müssen, sondern es ist einfach part of the job. Und letztlich am Ende des Tages, man ist immer nur so gut oder groß wie seine Community. Und wenn ich jetzt arrogant bin und keine Ahnung, mich keiner mehr sehen will, dann hat es halt ganz schnell wieder erledigt alles. Insofern ist man ja wirklich zu Dank verpflichtet. Ich bin ja kein Schauspieler, der jetzt irgendwie nur abliefern muss auf dem Bildschirm. Das gucken sich gerne Leute an. Aber dem es im Prinzip egal sein kann, wie viel Follower er hat, weil er kriegt sein Geld ja so oder so, weil er halt ein guter Schauspieler ist. Sondern ich bin ja nun mal Influencer, Midfluencer, Creator und darauf angewiesen, irgendwie eine Community zu haben. Und insofern bin ich natürlich dieser Community sehr dankbar und nehme das dann auch mit. Und wenn ich jetzt hier in Köln unterwegs bin, natürlich wird man nochmal angesprochen. Bist du nicht der und der? Ja, cool, finde das cool, was du machst. Und das freut mich natürlich. Also lieber so als andersrum. Lieber als wenn ich da hinkomme und sage, hey, du bist voll der Otto. Ich kann mir gar nicht anschauen, was du da machst. Bitte hör auf damit. So.
Ist dir das denn auch schon passiert? Also dass das irgendwie auf negative...
Also man muss ja sagen, man kann ja nicht everybody's darling sein. Und es gibt sicherlich auch, keine Ahnung, Kollegen oder sonst irgendwas, die das vielleicht jetzt nicht cool finden, kritisch sehen, was weiß ich. Wobei ich dann immer gerne auf den Dialog gespannt bin, weil da bin ich ja schon so, sag mir doch mal ganz genau, warum, was stört dich denn so konkret? Und manchmal kann man das dann auch ausarbeiten oder kann ich dann auch was ändern? Also mir hat mal das, jetzt war auch schon Ewigkeiten her, da habe ich so ein Video gemacht, Einsätze mit der Polizei oder typische Einsätze mit der Polizei und dann so, also aus Rettungsdienstsicht, da würde ich sagen, einfach nur komplett, wie es wirklich ist. Aber Polizei ist vielleicht nicht ganz gut dabei weggekommen. Jedenfalls meinte dann, hat mir ein Polizist geschrieben, sagte, aber ich finde das Video voll scheiße, weil wir haben so schon schwer genug und jetzt grätscht er noch voll rein und so. Dann habe ich darüber nachgedacht und habe gesagt, ja, hat er recht. Dann habe ich es rausgenommen. Hat er sich voll gefreut tatsächlich?
Ja.
Und so, wenn es wirklich konstruktive Kritik ist oder so, das kann ich dann auch annehmen und so. Und da ich in allem, was ich tue, eigentlich nicht die Absicht habe, irgendwen zu diskreditieren oder irgendwas. Also ich habe nicht die Absicht, immer schlecht zu machen oder nicht so darzustellen, wie es nicht auch ist oder wo ich nicht hinterstehen könnte. Glaube ich tatsächlich auch, dass es schwierig ist, in der Diskussion mit wirklich darzustellen, warum man es blöd findet. Und dann muss man tatsächlich sagen, dann ist es, glaube ich, auch relativ schnell so, dass es dann vielleicht ist, insbesondere im Rettungsdienst ist ja nicht wenige Leute, muss man ehrlicherweise auch sagen, die es vielleicht einfach nur cool finden, Uniform, keine Ahnung was und so, auftreten und dass es dann vielleicht Neid ist, so, der wird krasser wahrgenommen als ich, aber keine Ahnung was, der ist jetzt hier Leuchtturm oder sonst irgendwas. Das sicherlich auch Sachen, die da reinspielen, aber meine grundsätzliche Intention ist ja jetzt nicht irgendwie den Rettungsdienst besser darzustellen, als er ist, aber auch nicht schlechter darzustellen, als er ist. Und ich will auch nicht alles an Applaus und an Ruhm mitnehmen und auf mich projizieren und dann mich überall als der Krasseste darstellen und sagen, wie toll ich bin, sondern, und das ist mir auch immer massiv unangenehm, zuletzt war es jetzt dann auch im Kölner Treff so, dass dann gesagt wird, ja, danke dir nochmal für deinen Dienst und dass du das alles machst und so vielen Menschen hilfst, wo ich dann auch gesagt habe, ich muss mal kurz eingrätschen, also ich bin einfach nur jemand auf Social Media, ich mache meinen Job nicht besser. Ich glaube auch nicht, dass ich ihn schlechter mache, aber ich mache ihn nicht besser als andere, ich mache ihn nicht anders als andere, ich bin nicht krasser als andere und gerade während ich hier sitze, machen diesen Job ganz, ganz viele andere, denen man auch Danke dafür sagen kann, dass sie das tun. Und das mag ich zum Beispiel gar nicht, dass es manchmal so auf meine Person gemünzt wird. Letztens auch ein Artikel, über den ich mich echt geärgert habe, in irgendeinem Klatschblatt. Neue Presse, neue Woche, keine Ahnung was, so was Omas halt lesen.
Frau im Koma, irgendwie genau. Sowas. Ja.
Das ist Kölns beliebtester Sanitäter, Ausrufezeichen. Wo ich mir denke, was eine Katastrophe dieser Artikel einfach ist. Also erstmal glaube ich nicht, dass ich Kölns beliebtester Sanitäter bin.
Offensichtlich nicht, wenn du immer so unfreundlich zu einem
bist. Genau, eben, offensichtlich ja nicht. Wenn vielleicht der Reichweitenstärkste, aber ich mag es auch gar nicht, dass das so auf meine Person gemünzt wird, weil man weiß ja auch, wie das dann bei Kollegen sicherlich auch ankommt bei dem einen oder anderen. Der andere denkt sich, ach witzig, der Luis, der nächste denkt sich, boah, der denkt auch, er muss jetzt hier der Kölns beliebtester Sanitäter sein. Hm. Das mag ich einfach nicht. So, Rettungsdienst ist immer eine Teamleistung und wir sind immer mindestens zu zweit, weil alleine reißt keiner irgendetwas. So, alleine kriegt man keinen Patienten ins Krankenhaus, wenn der nicht fußläufig ist. Man kann nicht Rettungsdienst alleine machen. Es braucht immer ein Team. Und deshalb stört mich das. Man kann gerne sagen, oh wow, der Rettungsdienst muss richtig, richtig krass sein, weil ich habe gesehen, dass da ist doch so ein Rettungssanitäter auf Instagram, der ist ja auch voll fit und so. Also Rettungsdienst muss ja richtig krass sein. So diese Schlussfolgerung, die finde ich völlig in Ordnung oder so, aber ich mag nicht dieses, boah, er rettet die Welt. Wir können dankbar sein, dass wir Luis haben. So, das mag ich einfach überhaupt gar nicht.
Ja. Geile und sehr sympathische Einstellung, meiner Meinung nach.
Danke.
Kann ich mich auch sehr viel mit identifizieren, außer mit dem Teil, wo es um berühmt und beliebt geht. Was sind denn so deine Ziele vielleicht noch für die Zukunft? Also jetzt hast du natürlich schon extrem viel erreicht, wenn man sich das so anguckt, also in Relation auf jeden Fall. Und jetzt haben wir natürlich gehört, du promovierst gerade, zumindest ist es dein Ziel, ne? Und wahrscheinlich ja auch weiter zu wachsen ist sicherlich auch nicht immer das Schlechteste. Aber gibt es noch irgendwelche so konkreten Sachen, wo du sagst, boah, das möchte ich unbedingt vielleicht nicht nur für dich als Person, sondern auch so für den Rettungsdienst oder für dieses gesamte Rettungsdienstwesen irgendwie erreichen? Hast du dir da Ziele gesetzt oder sagst du, ich laufe einfach mal so mit und dann gucken, was sich noch so ergibt?
Ich weiß mal, ich war 2020 oder 2021, da hatte ich 250.000 Follower auf TikTok und hatte auf Instagram, glaube ich, 8.000. Und da habe ich gesagt, auch auf so eine ähnliche Frage, boah, ich fände es voll cool, 10.000 Follower zu knacken. Das wäre so unglaublich cool. Und deshalb weiß ich nicht, wie es aussieht. Aber ich stand jetzt, fände ich es ganz cool, auf Instagram auch die Millionen zu knacken. Ist jetzt noch ein bisschen was hin. Ich glaube, stand heute sind 624.000. Aber das ist jetzt kein Ziel, das ich aktiv verfolge. Das wäre, glaube ich, nur ganz cool. Aber sonst muss man tatsächlich sagen, in dieser Social-Media-Bubble, es fällt mir schwer. Ich werde das sehr oft gefragt, was machst du denn, wenn du fertig bist? Dann sage ich immer, ich mache die zweite Doktorarbeit, damit ich diese Frage nochmal 5 Jahre nach hinten schieben kann. Das Ding ist, es passiert. Und das ist ja, wenn man jemanden fragt, warum gehst du zur Polizei oder was macht den Rettungsdienst so aus, dann dieses, du kommst morgens hin und weißt nicht, was passieren wird. Das ist ja diese Aufregung, so jeder Einsatz, es kommt ein Einsatz, du weißt nicht, wann kommt der, du weißt nicht, was wird es sein. Und das ist ja so ein bisschen auch vielleicht so ein Kick, den ein oder andere so krass da drinnen halten. Und in der Social-Media-Welt muss man sich vorstellen, ich glaube, vielleicht macht das deshalb so viel Spaß, ist es eigentlich genauso. Man weiß nicht, was als nächstes kommt. Slidet die, wie letztens, die SPD in deine DMs und fragt, ob du den Bundeskanzler treffen möchtest oder plötzlich die EU und lädt dich zu einer EU-Kommission Sitzung nach Brüssel ein, jetzt zum Beispiel am Mittwoch. Solche Sachen, fragt die Polizei, Luis, hast du Bock, einen Tag Polizeiausbildung zu machen? Und das passieren so viele aufregende Sachen, für die ich einfach nur sehr, sehr dankbar bin, dass ich die erleben darf. Aber es ist so unplanbar, tatsächlich eben wie ein Dienst, dass ich deshalb einfach sage, mein Ziel ist es, jeden Dienst zu überstehen, beziehungsweise auch jede Zusammenarbeit gut zu überstehen, guten Eindruck zu hinterlassen und zu gucken, was da noch kommt. Und wenn irgendwann gar nichts mehr passiert, ja, dann werde ich mich umgucken. Aber aktuell ist es noch in einer sehr aufregenden Phase. Und es passiert immer wieder was Neues, deshalb macht so viel Spaß. Und deshalb habe ich gar keine großen Ziele tatsächlich.
Okay, cool. Da wird sich ja auch wahrscheinlich noch sehr vieles so von sich aus ergeben, ne? Genau wie du auch gerade gesagt
hast. Ich hoffe es, ja.
So wie jetzt dieses, das ist natürlich jetzt das Highlight deiner Karriere.
Also ich muss ja sagen, als ich angefangen habe, dachte ich mir, boah, einmal im Tatwort-Podcast sein, ja, das ne? wäre es. Aber es ist immer viel gescheitert. Du hast gesagt, nee, Luis, du bist doch nicht so groß und na, das passt nicht, sorry.
Ich habe das immer anders. Wieder evaluiert, ne? Supervision, da sind Richtig. Wir wieder dabei. Aber ich habe mir dann gedacht, auch wirklich, als wir uns dann gesehen haben, ich weiß gar nicht, wann das erscheint eigentlich, als wir das letzte Mal zusammen gedreht haben.
Ich bin gespannt, wann das erscheint, weil das war ein lustiger Dreh. Also der Tag vorher war noch ein Ticken lustiger, da musste ich ja mal so.
Ja, da warst du das Arschloch, ne?
Da musste ich wirklich wirklich Arschloch spielen. So wie wahrscheinlich man jetzt sagen würde, ja, so ist er ja auch in echt.
Ja, ja. Authentisch wieder gewesen.
Genau, authentisch gewesen. Muss ich einfach nur authentisch sein, also war ein einfacher Dreh. Will ich jetzt gar nicht zu viel verraten, aber es bin ich echt gespannt. Aber die Sache, die wir dann da hatten, die war auch echt lustig. Ja,
ja, fand ich auch. Auf jeden Fall. Und dann direkt schon mal die Chance genutzt, ne, sich bekannt zu machen. Ja, auf jeden Fall. Wir haben es ja gerade schon ein paar Mal erwähnt, wenn man jetzt nochmal über dich ein bisschen mehr erfahren möchte, beziehungsweise wenn man auch den ganzen tollen Content bekommen möchte, über den wir gerade so gesprochen haben von dir, wo findet man dich denn dann überall und wie?
Ja, ganz einfach. TikTok, Instagram, YouTube und einfach nur eingeben 5-Sprechwunsch. Oder Luis Teichmann. Ich denke, beides wird mein finden und dann bin ich da.
Ja, super. Ja. Deswegen kann ich das auf jeden Fall auch nur allen Hörerinnen und Hörern empfehlen, denn es ist wirklich sehr geiler und auch sehr wertvoller Content meiner Meinung nach. Jetzt gibt's natürlich auch noch ein bisschen Polizeicontent aktuell dazu. Also das kann ich erst recht natürlich empfehlen. Ist ja klar. Wenn ihr schon dabei seid, dann bei Luis reinzufolgen, dann könnt ihr natürlich auch gerne mal auf meinen Social-Media-Kanälen nachschauen und da findet ihr auch TikTok, Instagram, YouTube mittlerweile, da gibt es dann auch nochmal das ein oder andere zusätzliche Video natürlich, aber natürlich auch überall, wo es Podcast gibt, Tatwort Podcast, da findet ihr alle verschiedenen Kanäle und ein bisschen Liebe dalassen, ne? Sowohl für Luis als auch für mich, für Tatwort.
Ja, auf jeden Fall, also ich habe ja kurz mal reingehört, muss sagen, was mir schon zugesagt hat, ist, dass der Podcast sehr, sehr fachlich ist. Und finde ich immer gut, wenn man da auch mal Zeit hat, in die Tiefe zu gehen in Themen, dass nicht nur so ein oberflächliches Gelaber ist. Insofern denke ich mir eigentlich, wenn man sich so für seinen Beruf interessiert, das cool findet, dann kann einem ja eigentlich nichts Besseres passieren als dein Podcast. Und ja, cool.
Ja, glaube ich auch. Das ist eine sehr gute Synergie. Und genau das mit dem in die Tiefe gehen finde ich auch immer total geil. Also ich finde, man vergisst es auch öfter mal, wenn man sich jetzt hier unterhält. Und wir sind jetzt bei über 2 Stunden auf jeden Fall schon.
So ein Gefühl hatte ich das auch, ja. Ich muss gleich noch laufen gehen, genau, bevor die Sonne hier vom Himmel fällt.
Ja, stimmt. Also aktuell ist ja noch sehr schönes Wetter auf jeden Fall. Ich kriege auch so langsam Hunger jetzt. Deswegen passt das auch ganz gut. Aber ja, guckt auf jeden Fall gerne bei Luis auf den Kanälen vorbei, guckt dann nochmal bei Tatwort auf den Kanälen vorbei. Ich freue mich immer über Likes, über ganz viel Feedback. Schreibt mir also auch vielleicht, wen ich denn nochmal hier mit in den Podcast holen könnte, der aber auch genauso bitte sympathisch und fachlich versiert ist wie Luis. Darunter will ich mich jetzt mit nichts mehr abgeben. Und ja, hast du noch irgendwas zu sagen?
Nee, aber wenn du mal was über taktische Medizin machen möchtest, würde mir tatsächlich jemand einfallen, den kann ich ja gleich nennen.
Ja, sehr gerne. Da können wir uns gleich nochmal ein bisschen drüber unterhalten, wenn das Mikro hier aus ist. Ansonsten, vielen Dank, Luis, dass du mit dabei warst.
Ja, danke für die Einladung.
Und dann bleibt mir wieder einmal nur zu sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort.